werden das heute ein bisschen anders machen wie sonst. Wir haben es ja letztes Mal auch schon ein bisschen anders gemacht. Wir werden es auch jetzt wieder ein bisschen anders machen. Und zwar, wir machen weiter in unserem Thessalonicher Brief, im ersten Brief, ihr könnt mal aufschlagen, das zweite Kapitel. Und wir haben ja schon eigentlich so die drei Hauptpunkte uns angeschaut im ersten Kapitel. Es gibt sozusagen einen Grund dafür, dass die Thessalonicher Gemeinde ein Vorbild war. Das erste war, Paulus rühmt ihr Werk des Glaubens. Wir haben uns die letzten zwei Wochen angeschaut, was das bedeutet im Blick auch auf unser Lebenswerk. Das zweite ist die Arbeit der Liebe. Hört sich ein bisschen seltsam an, deswegen sprechen wir heute darüber und auch nächste Woche. Und das dritte ist das Durchhalten in der Hoffnung. Was das genau beinhaltet mit dem Blick auf die Liebe, das werden wir uns jetzt heute speziell anschauen. Da geht es nämlich um das Gebet. Das ist der erste Teil von dieser Arbeit in Liebe. Ich habe es mal umgedreht. Liebe ist Arbeit. Liebe ist Arbeit. Und ich meine, zum Beispiel wir Ehemänner wissen das, was das bedeutet. Zum Beispiel Kommunikation, ja. Wenn man seine Frau liebt, muss man sich Zeit nehmen, auch mal über Dinge zu reden, die einem vielleicht jetzt nicht so persönlich so spannend vorkommen oder so. Aber es ist einfach wichtig, Zeit zu verbringen. Auch mal Geld auszugeben für Dinge, die, wo wir denken, naja, okay, das könnte man irgendwie was anderes ausgeben. Ja? Zum Beispiel für Vorhänge oder für irgendwas, ja. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall bedeutet es Investition, ganzheitliche Investition. Und eins ist tatsächlich die Kommunikation. Und Kommunikation mit Gott ist halt eben auch sehr wichtig. Das heißt, wenn ich in der Liebe zu Gott wachsen möchte, vorwärts kommen möchte, ist es wichtig, Zeit zu verbringen. Nicht, damit ich Gott einen Gefallen tue, so wie wir das ja manchmal meinen in der Beziehung, sondern damit die Beziehung wachsen kann, damit ich gesegnet werde von Gott. Und das schauen wir uns jetzt heute mal an. Ich möchte euch zuallererst jetzt mal einen Menschen vorstellen. Der sieht ziemlich gefährlich aus. Auch die sahen halt früher so aus. Und da gab es noch keine Digicam mit super Auflösung und so. Das wurde gemalt. Und zwar ist das Joseph M. Scriven. Joseph M. Scriven war in Irland geboren, 25 Jahre alt, total verliebt in eine Frau. Und einen Tag vor der Hochzeit hat sich ein tragisches Unglück ereignet. Seine Frau ist auf dem Pferd geritten über einen Fluss und das Pferd ist hochgebockt und sie ist in den Fluss gefallen und ist ertrunken. Und ihr Mann hat das beobachtet, er konnte sie nicht mehr retten. Also ihr zukünftiger Mann, dieser Joseph M. Scriven. Er war so schockiert über diese Geschichte, da kommt natürlich schnell mal das ganze Leben durcheinander. Komischerweise hat er dann sein Leben ganz in den Dienst Gottes gestellt und ist nach Kanada ausgewandert, von Irland nach Kanada ausgewandert, nach Ontario, um dort Gott zu dienen. Er war als Pastor und als Lehrer tätig, dort in Ontario, in Port Hope, und hat dort mit einer wahnsinnigen Leidenschaft Menschen von Gott, von Jesus erzählt und hat ihnen geholfen. Hat wahnsinnig was gemacht. Was sein Leben ausmachte, war eine ganz, ganz enge Beziehung zu Gott, zu Jesus. Und er bezeichnete Jesus als sein Freund. Und er verliebte sich wieder in eine junge Frau. Und diese junge Frau, also er war da als Hauslehrer auch tätig, und er verliebte sich in diese Frau. Und mit dieser Frau, so tragisch wie das ist, die ist wieder in der Verlobungszeit gestorben. Auch wieder, plötzlich, unerwartet. Und da stellt man sich natürlich schon einige Fragen. Auch er wieder, was hat er gemacht? Wiederum hat er das zum Ausdruck gebracht, ich möchte an Gott festhalten, ich möchte an Jesus festhalten. Und auch in dieser Zeit, sagt er, wurde Gott mehr mein engster Freund. Was er machte, er ging auf die Straßen, er hat von Jesus erzählt, er hat vielen Menschen geholfen. Er hat sogar seine eigenen Klamotten hat er verschenkt. Er hat alles gegeben für den Dienst von Gott. Er ist sogar in der Zeitung erschienen, da stand in der Zeitung folgender Bericht: Ein Mann namens Scriven predigt seit einiger Zeit auf Ontarios Straßen, ruft und schreit wie ein Irrer. Dieser Mann ist ein öffentliches Ärgernis und wir appellieren an die Behörden, ihn zu entfernen. Soll er sich doch als Marktschreier anstellen lassen und nicht anständige Bürger von ihrer Arbeit abhalten? trotz diesen Anfeindungen, trotz Beleidigung, man hat mit faulem Obst auf ihn geworfen, hat er weitergemacht, ist er dran geblieben. Und tatsächlich, er wurde am Ende, hat man das anerkannt, am Ende seines Lebens hat man ihm ein Denkmal gesetzt in Port Hope und er wurde als der gute Samariter bezeichnet. Dieser Mann hat ein Gedicht geschrieben und dieses Gedicht hat zum Ausdruck gebracht, was sein Leben eigentlich ausmacht. Und dieses Gedicht hieß What a Friend We Have in Jesus. So, und jeder, der ein bisschen Englisch, Deutsch, der ein bisschen Englisch kann, weiß, die Übersetzung heißt, welch ein Freund ist unser Jesus. Und das ist das Originallied. Es wurde dann natürlich auch ins Deutsche übersetzt. Ihr habt das hier. Und dieses Lied bringt in einer gewaltigen Weise zum Ausdruck, was man in Jesus haben kann. Da heißt es zum Beispiel hier an einer Stelle, was ist das für ein Vorrecht, dass wir alles zu ihm bringen können. Und dann sagt er, oh, welcher Frieden geht uns oft verloren, welche unnötigen Schmerzen leiden wir oft und müssen irgendwelche Not tragen, wenn wir sie nicht zu Gott bringen im Gebet. Und dann bringt er das halt eben alles auch aus seinem Leben. Leiden wir unter Verfolgung, unter Versuchungen? Werden wir bedrängt? Sind da irgendwelche Sorgen? Wir müssen eigentlich gar nicht entmutigt sein. Bring es einfach zum Herrn im Gebet. Gibt es einen Freund, der so treu ist wie dieser? Er hat übrigens nie mehr geheiratet danach. Warum auch immer. Auf jeden Fall zeigt das, was er für eine innige Beziehung gehabt hat zu Gott, zu Jesus. Dieses Lied ist nicht in unserem Repertoire drin. Schade, oder? Deshalb habe ich gedacht, wir singen das heute Morgen mal. Es gibt nämlich eine wunderbare deutsche Übersetzung und er hat gesagt, dieses Lied hat er mit Jesus zusammengeschrieben. Und es gibt eine wunderbare deutsche Übersetzung, die wahrscheinlich genauso inspiriert ist wie die englische. Und deswegen denke ich, singen wir das mal gemeinsam. Wer kennt dieses Lied? Wow. Okay, lass uns mal aufstehen und das zu Gott singen und als eine Ermutigung, als Allbekenntnis. Danke, dass du diesen Joseph Scriven inspiriert hast, das niederzuschreiben, was sein Leben ausmacht. Und mein Wunsch ist, dass das mich richtig einnimmt, dass das mein Lebensmotto sein kann, Herr, dass ich das erleben kann. Egal, was um mich herum passiert. Du bist da, du bist ein treuer Freund. Wir können alles bei dir abladen. Und das ist das sind keine Phrasen, das ist Tatsache. Das sehen wir an so vielen Leben umgesetzt. Und wir wollen das erleben, Herr. Zieh uns näher zu dir. In Jesu Namen. Amen. Dürft ihr euch wieder setzen? Das ist ja echt ein starkes Lied, oder? Okay, es gibt Leute, die können jetzt mit den Melodien jetzt nicht mehr so viel mit anfangen, ja, aber ich finde es einfach klasse. Und dieser Text, der ist eines der wenigen alten Lieder, was ich wirklich so auswendig kann und oft auch im Gebet vor Gott bringe. Und ich glaube, er hat nicht übertrieben, wenn er sagt, das Lied hat er gemeinsam mit Jesus geschrieben. Jesus will uns das klar machen. Hey, ich will dein Freund sein. Wenn alle dich verlassen, und wie oft fühlen wir uns so verlassen? Wie oft sind es selbst die engsten Menschen, wo wir den Eindruck haben, hey, der versteht mich einfach nicht. Er versteht mich. Er kennt alles, er sieht alles. Paulus schreibt im Kapitel 5, Vers 17 vom 1. Thessalonicher. Kapitel 5, Vers 17. Betet unablässig. Und das zeigt so ein bisschen was Paulus ein Anliegen war für ihn selbst, für die Gemeinde und was er aber auch gelebt hat. Und das ist ein Geheimnis. Das ist wirklich, kann das nicht anders sagen. Es ist ein Geheimnis, weil viele Christen blicken es einfach nicht. Ja, ich meine, wir beten, wir haben ja dann das Vaterunser, das kann man dann auch mal beten und das ist eigentlich sehr powerful, sehr kraftvoll. Aber es wird dann auch wieder als eine Liturgie gesehen. Oder Gebet überhaupt wird als eine Liturgie gesehen. Habe ich heute schon gebetet? Oh, jetzt muss ich mich mal hinsetzen und dann, ja. Aber es steckt so viel da drin und es ist Beziehung, es ist gelebte Beziehung.
Das war Paulus sein Leben gewesen. Wir haben in den letzten beiden Sonntagen über Nachahmer und über Vorbild gesprochen. Das ist ein Punkt, wo wir ihm nachahmen können. Wir sollen Vorbilder nachahmen. Das ist ein Prozess. Wir haben das letzte Woche auch gehört. Das sind also zwei Schlüssel. Es gibt ein inneres Vorbild in uns drin und das innere Vorbild ist der Heilige Geist in uns drin. Das heißt, wir kommunizieren. Manchmal sagt man ja, das Gebet, ich habe den Eindruck, mein Gebet geht nur bis zur Decke. Und da hat mal ein Pastor gesagt, das ist viel zu weit. So weit geht das Gebet gar nicht. Das hat eine viel kürzere Distanz. Und ich sagte, was heißt denn das? Das sind vielleicht nur 30 Zentimeter oder 40. Weiter geht das Gebet nicht. Und dann war ich schon ganz gespannt, was meint er damit? Er hat gesagt, es geht von hier, vom Hirn ins Herz. Weiter brauchst du gar nicht. Weil wenn du Jesus in deinem Leben ist, wenn Jesus in deinem Leben drin ist, dann ist der Heilige Geist in deinem Leben, in deinem Herz. Das Gebet muss nicht bis zur Decke, das muss nicht irgendwo ins Universum reingeschickt werden, Lichtjahre entfernt, sondern es muss einfach nur vom Hirn, es muss mir im Klaren sein, das ist natürlich Bildsprache, ja, vom Hirn ins Herz, weil Christus in mir lebt. Wenn ich meinen Mund öffne, wenn ich bete, der ist gar nicht weit weg, er ist da, er ist ganz nah, er ist näher als der, als überhaupt jemand mir sein kann. Er ist in mir drin. Und da darf ich Kommunikation pflegen. Und im Römer 12, Vers 2 haben wir das auch gesagt. Das ist sowas, wo ich mich ständig dran messen kann, wo ich eine Primärquelle habe, wo ich immer wieder das lernen kann, in so einen Prozess reinzukommen. Ich habe das gelernt mit 17. Mit 17, dass ich eine Primärquelle habe in mir drin, mit der ich Kommunikation pflegen kann. Ich habe das gelernt mit 17, dass es halt eben nicht die Jugendgruppe war, unbedingt auch, aber auch nicht der Gottesdienst unbedingt oder auch nicht die stille Zeit in dem Sinn, sondern ich habe gemerkt, ich kann zu jeder Zeit mit Gott kommunizieren. Das war in meiner Lehrzeit gewesen. Das war echt eine schwere Zeit. Für mich war das so ungefähr wie Scriven. Er hat zwei Frauen verloren, aber gefühlsmäßig war das für mich ungefähr das Gleiche, ja. Das war eine schlimme Zeit gewesen. Und ich bin manchmal mit meinem Mofa nach Hause gefahren, 4 Kilometer abends, und ich habe geschrien, meine ganze Wut rausgelassen. Ja, mein Arbeitskollegen, mein Vorgesetzter, das hat mich so geplagt. Und dann irgendwie war das so ein Impuls. Ich muss gar nicht rumschreien und rumfluchen und rumschimpfen und was weiß ich, sondern ich kann das Schreien zu Jesus ablassen. Und dann habe ich das angefangen, diese Mofa-Fahrerei, die wurde mir total zum Segen. Ich bin morgens gefahren und mittags zum Essen gefahren, ja, 1,5 Stunden Mittagspause, wieder reingefahren und abends wieder zurückgefahren. Da hat es geschifft teilweise, Backsteine geregnet, ja, aber ich habe wahnsinnig tolle Erfahrungen gemacht. Da erlebt, so Jesus als Freund erlebt. Und jetzt schauen wir uns mal hier den Text an. 1. Thessalonicher 2, 1 bis 4. Da steht Folgendes. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch, also bei den Brüdern, bitte verzeiht Paulus, es war eine andere Zeit, da hat man halt mit Brüdern, das war die allgemeine Ansprache, man kann das auch mit Geschwister übersetzen, okay? Das ist nichts mit diskriminieren oder so. Denn ihr selbst wisst, Geschwister, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten, misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes, zu euch zu reden unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, sondern auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wir haben gesagt, Paulus war ein Vorbild gewesen. Und schauen wir uns das hier mal an, nämlich hier erkennen wir, was, und da geht es letztendlich bei diesem Thema, Liebe ist Arbeit, unablässig beten. Nun, er hat ziemlich viel Arbeit gehabt, das schreibt er auch in den Thessalonicher, was er für Investitionen geleistet hat. Aber der Punkt ist eigentlich ein anderer. Aber vorher, lasst uns mal anschauen, was wir in Paulus sehen. Ähnlich wie bei Scriven. Er hat viel gelitten, viel Not gehabt. Das schreibt er hier. Er wurde gedemütigt, diskriminiert, gemobbt und sogar verprügelt. Und was macht er dann? Er ist in Philippi. Und unser einer wird doch sagen, jetzt brauche ich erstmal hier Pause. Sabbatical oder irgendwas. Ja? Jetzt muss ich erstmal Auszeit haben. Paulus geht los in das nächste Wespennest und das sind genau die gleichen Gestalten. Und er weiß eigentlich, erwartet ihn in Thessalonich das Gleiche. Und er schreibt das auch, ich habe viel Kampf auch in Thessalonich gehabt. Viel Widerstand. Widerstand machte eigentlich das Leben von Paulus aus. Warum eigentlich? Schaut mal, Vers 3. Da steht, mit dieser Botschaft führen wir doch schließlich niemanden in die Irre. Es gibt doch eigentlich nichts Besseres. Wie sehr wünschst du dir das, wie sehr wünschen wir uns das, dass man uns authentisch begegnet, dass wir nicht angelogen werden, dass Wahrheit gesagt wird. Und das hat er gemacht, das ist doch eigentlich nichts Schlechtes. Er schreibt weiter in Vers 3, wir verfolgen auch keine fragwürdigen Absichten, wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen. Und arbeiten auch nicht mit betrügerischen Methoden. Nein, das Evangelium, und hier steht dann immer eigentlich die gute Nachricht, wir haben was Positives für euch, eine positive Nachricht, ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat und wir verkündigen uns in der Verantwortung vor ihm. Das ist doch eigentlich alles positiv, oder? Warum kriegt da so jemand auf den Deckel? Wie sehr wünschen wir uns das heutzutage? Wie sehr würde ich mir das wünschen, auch von der Presse? Ja? Gerade im Moment läuft ja diese Petition gegen diese Bildungsreform. Wahnsinn, was da in der Presse alles erzählt wird. Dinge weitergegeben werden, die jeglicher Grundlage entbehren. Und wenn wir von Plagiaten sprechen, da pinselt einer von dem anderen ab. Ihr müsst das echt mal verfolgen, das ist tragisch. Man muss noch nicht mal für diese Petition sein. Man muss einfach nur sehen, was sind Fakten und was wird falsch wiedergegeben. Und wie sehr wünschen wir uns das, dass authentisch, echt, in Wahrheit Dinge weitergegeben werden, mit einer positiven Absicht. Das war bei Paulus der Fall. Aber der Widerstand entzündet sich eigentlich an einem ganz speziellen Punkt. Nicht, dass Paulus authentisch ist, sondern wenn man genau den Text mal anschaut, da heißt es, dass Paulus zwar eine gute Nachricht hat, aber er hat einen Anspruch. Und dieser Anspruch lautet, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut und wir fordern dazu auf, es anzunehmen. Und das war damals ein No-Go und das ist heute ein No-Go. Das macht man nicht. Ich würde dir das jetzt auch nicht raten, irgendwo hingehen und sagen, so spricht der Herr oder so, ja. Aber im Grunde genommen haben wir einen Anspruch, wenn wir mit Gottes Wort kommen, das steckt ja schon in dem Wort Gottes Wort drin, dass wir sagen, Gottes Wort ist von Gott. Was da drin steht, ist von Gott. Das darf man eigentlich heute gar nicht sagen. Ich sag dir was und das kommt von Gott. Also da gibt es keine Toleranz, kein Abweichen von. Und dann noch der Anspruch, wir fordern dazu auf, es anzunehmen, das Evangelium. Oh. Das macht man gar nicht. Es gibt schon Dinge, zu denen man auffordern kann. Ja? Du musst unbedingt diese Diät machen. Ja? Oder du musst unbedingt die PlayStation 4 kaufen oder sowas. Ja? Ich meine, aus dem Alter sind wir ja raus meistens. Du musst unbedingt deine Werte korrigieren. Ich habe eben was von der Bildungsreform gesagt. Das ist Wahnsinn, was da für eine Intoleranz im Moment da ist gegenüber Andersdenkende. Du musst unbedingt so denken, wie wir das sagen. Und wenn du anders denkst, dann gehörst du in irgendein Lager rein. Wahnsinn! Intoleranz pur. Aber es ist Mainstream, man darf diese Dinge aussprechen. Man darf gewisse Dinge aussprechen, aber du darfst halt eben nicht sagen, du brauchst Jesus. Das hat Paulus gemacht, nichts anderes. Und da entbricht, dann geht dann der Widerstand los. Die Frage jetzt, und jetzt komme ich zum Eigentlichen hier zurück, die Frage ist, wie kann man so viel Widerstand aushalten, ohne durchzudrehen? Wie kann man in der Situation, ihr lest das da, im Vers 2, gegen Ende, wir wurden freimütig in unserem Gott, wie kann man so richtig unten durchgehen, so richtig beleidigt werden, zusammengeschlagen werden und dann wieder eine neue Freimütigkeit haben und ins nächste Wespennest reingehen. Wie ist das möglich? Ich meine, Paulus war da auch nur ein Mensch. Vergessen wir das nicht. Paulus ist nicht Gott und er ist auch nicht Gottes Sohn. Paulus war ein Mensch mit genau den gleichen Schwächen, die wir haben. Mit den gleichen Begrenzungen. Aber wie ist das möglich? Die gleiche Frage gilt für Joseph Scriven. Wie kann man das Liebste verlieren, was man hat, und sich dann entscheiden, in die Mission zu gehen? Das ist doch komisch, oder? Ich meine, wir würden erstmal hadern. Gott, wie kannst du sowas zulassen? Und ich will jetzt erstmal, dass du mir was Gutes tust. Wie kann man mit faulen Tomaten beworfen werden und Zeitungsartikel lesen, wo lauter Lügen über einen verbreitet werden und trotzdem die Menschen lieb haben, wie verrückt, so dass nachher ein Monument errichtet wird, wo draufsteht, für unseren guten Samariter. Wie ist das möglich? Wie geht das? Nun, die Antwort haben wir eben in dem Lied, was wir eben gesungen haben. Und darum beginnt auch Paulus den ersten Thessalonicher Brief, wenn ihr mal den ganzen Brief durchliest. Er beginnt ganz am Anfang, der erste oder der zweite Satz, da sagt Paulus im Vers 2, es vergeht kein Tag, ich fasse es mal zusammen, es vergeht kein Tag, an dem wir nicht im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen. Es vergeht kein Tag. Ja, das war jetzt ein super Geistlicher. Ja. Nein. Wenn wir sagen, Paulus wurde zum Vorbild für die Gemeinde, das war für ihn extrem wichtig. Und dann, wie gesagt, am Schluss heißt es, und darum betet unablässig. Das ist das Fazit von dem ganzen ersten Thessalonicher Brief. Und beten heißt nicht, und ich sage es nochmal, beten ist nicht irgendeine fromme Aktion. Oh, muss man halt beten, ja. Sondern damit will Paulus Verbindung, Beziehung mit zum Ausdruck bringen. Und das ist Arbeit, das ist Arbeit. Wenn ich an unsere 20 Jahre im Dienst so zurückdenke, bei mir sind es mittlerweile schon 27, wenn ich die Mission noch mit einberechne und die theologische Ausbildung, da gab es echt oft Situationen, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte, weiterzumachen. Du bist immer irgendwie so auf der Seite der Weirdos. Wisst ihr, was das sind, Weirdos? Durchgeknallte, ja. Irgendwo ist man immer so ein bisschen auf der Seite von Weirdos. Man ist so nicht im normalen Teil des Lebens, sondern immer so komische Sachen macht. Ja? Mission und Gemeindebau und was weiß ich, so irgendwas. Ja? Das Leute bezeichnen alle als Priester und als was weiß ich alles. Ja? Da kommt alles möglich. Aber irgendwie ist man nicht so normal. Was macht man? Wie geht man damit um? Gerade wenn diese Phasen kommen, wenn man keinen Bock mehr hat, wenn man nicht zu Leuten hingehen kann, die das verstehen. Es bleibt wirklich dann oft, welch ein Freund ist unser Jesus. Ich erinnere mich, wo ich in Afrika damals war. Ey, das ist so krass, auf einer Missionsstation. Und du meinst, da ist ja wirklich Gott gegenwärtig. Missionsstation, lauter Missionare und alles. Und da wird Gott angebetet, da werden Einsätze geplant und alles. Ja. Aber das war eine Zeit, wo ich mich so einsam gefühlt habe. So einsam gefühlt. Das erste Mal als Junge, Anfang 20, erste Mal, fühlte ich sowas wie eine Depression. Also ich weiß noch, da hatte ich Geburtstag gehabt und ich saß da in meinem kleinen Raum da und hatte mir eine Kerze dahingestellt. Oh, ich bin so einsam und habe ich einen Brief an die Missionsleitung geschrieben. Oh, ich bin ja so arm dran. Ja, ich lache jetzt darüber, ja, aber dieser Phase habe ich dann auch wieder gelernt, zu Gott zu gehen. Ich weiß, ich habe dann irgendwie einen Impuls gehabt, gehe jetzt einfach mal ins Dunkle. Wir hatten da so einen Schrottplatz gehabt, da wurden die ganzen alten Autos abgestellt. Ja, wir hatten ja keinen Recyclinghof, ja. Und dann bin ich auf diesen Schrottplatz gegangen, in der Nacht, ich habe das irgendwann mal hier erzählt, und bin da rumgelaufen, habe gebetet bei Vollmond. Plötzlich sah ich so ein Flugzeug oben, so ganz kleine Lämpchen, ja. Mitten im Busch in Afrika und ich habe so gedacht, bieb mich hoch, ja, nimm mich mit nach Hause. Es flog so Richtung Norden. Aber da habe ich angefangen, zu Gott zu schreien. Da habe ich wieder zu dem Impuls aufgenommen vom Mofa damals, ja, ein paar Jahre vorher, wieder diesen Impuls aufgenommen. Und immer wieder im Leben kamen diese Impulse zurück, wie wichtig das ist. Und das hat mir, das hat auch Sarah, das hat uns echt Power gegeben im Laufe der Zeit. Und das ist das A und das O. Das ist der Motor. Motorischer Reproduktionsprozess. Erinnert ihr euch? Da haben wir mal drüber gesprochen. Weiß nicht, ob ihr da wart oder überhaupt, ihr wart vielleicht hier. Oder, ja. Das ist wichtig, da dran zu bleiben, da drin zu bleiben. Es gibt zu viel Not, es gibt zu viel Ungerechtigkeit, zu viel Tiefen, dass wir das alleine packen können. Scriven schreibt es in seinem Lied. Wir brauchen das immer wieder neu. Und ich weiß, das betrifft euch auch. Wir könnten mit Sicherheit einige Leute jetzt aufstehen und sagen, ich kann was dazu sagen. In meiner Situation, wo habe ich das erlebt, Gottes Eingreifen? Ich habe diese letzte Woche mal eine Mail rausgeschickt und habe gefragt, wer wäre gerne bereit, von den Leitern was weiterzugeben. Ich bin froh, dass sich die Paulina bereit erklärt hat. Ich weiß, das ist nicht so einfach, hier vorne vor so vielen Leuten zu stehen. Ich spreche aus Erfahrung. Und sie hat sich bereit erklärt, hier mal was weiterzugeben. Und Paulina, wo bist du? Komm doch mal nach vorne, erzähl uns mal was.
Genau, ich bin Lehrerin für alle, die es nicht wissen, habe im letzten Schuljahr mein REF beendet, erfolgreich, hatte aber bis zur letzten Prüfung hatte ich ein bisschen Bammel noch. Also es lief alles super und in der letzten Prüfung wurde mir ein Formfehler unterstellt. Die Note wurde mir unter Vorbehalt ausgesprochen und es musste vom Amt geprüft werden, ist die Prüfung überhaupt zulässig? Diese Form war mir nicht bekannt. Meine Ausbilder hatten mir das nicht mitgeteilt. Ich kenne Leute, die haben das genauso gemacht wie ich. Da ist nichts passiert. Und in der Prüfungsordnung, die ich dann studiert hatte, stand auch nichts von dieser angeblichen Form, was ich hätte irgendwie einhalten sollen. Naja, auf jeden Fall, der einzige Paragraph, der da zutreffend war, war ein Täuschungsversuch-Paragraph. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen und habe gedacht, Hilfe, ich und Täuschen. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Eigentlich war es auch okay, aber irgendwas ist einfach vollkommen schief gelaufen. Es wurden lange 4 Wochen des Wartens und des Hoffens mit etlichen emotionalen Hoch- und Tiefs und ja, ich denke, ihr könnt euch ein bisschen vielleicht auch vorstellen, wie das ist, wenn einem was vorgeworfen wird, was man eigentlich nicht getan hat. Ich konnte aber in dieser Zeit ganz spürbar einfach Gott erleben. Manchmal habe ich ihn gar nicht gespürt und manchmal dafür umso stärker und ja, mir ist neu bewusst geworden, wie Gottes Geist einfach wirkt und wie Gebet wirklich hilfreich ist. Manchmal konnte ich nicht mehr und hätte am liebsten unsere Wohnungswand zusammengeschlagen oder sonst was, weil ich das innerlich nicht ausgehalten habe. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, Herr, ich brauche dich, ich brauche deinen Geist, ich brauche deine Ruhe. Füll du mich mit deinem Frieden. Und immer wieder kam es vor, dass ich echt von einer Minute auf die andere war ich so ruhig und habe gedacht, okay, egal, ich höre auf, mir meine eigene Zukunft auszumalen, was passiert, studiere ich was Neues, keine Ahnung. Du weißt es, ich vertraue dir und ich gehe einfach mit dir mit. Ein zweiter Punkt, den ich lernen konnte, war, wie ich vom Nachfolger zum Vorbild werden konnte. Am Ende, als ich mich verabschiedet hatte an dieser Schule, hat eine Kollegin gesagt, die ist über 60, Paulina, du bist mir zum Vorbild geworden. Wenn ich jemals in so einer beschissenen Situation stecken sollte, werde ich an dich zurückdenken. Und da habe ich gedacht, wow, eine Frau mit doppelt so viel Lebenserfahrung wie ich oder mehr, sagt mir sowas. Das ist krass, das ist echt ein Segen, das ist ein Geschenk Gottes, dass sie das auch ausgesprochen hat. Ja, also von daher in der Schwäche hat Gott mich gebraucht und da denke ich auch, wir müssen nicht stark sein und yeah, wir sind so toll, wir sind irgendwie Christen oder wir müssen es allein machen. Gott handelt durch uns alle. Und dritter Punkt ist mir auch ganz wichtig geworden, Psalmen und Lieder. Ich konnte manchmal nicht mehr beten. Ich wusste nicht mehr, was soll ich sagen. Ich wäre nur noch in Tränen ausgebrochen und hätte mich wahrscheinlich dann nicht mehr gefangen. Und dann konnte ich einfach nichts mehr sagen. Und ich habe immer wieder die Bibel aufgeschlagen oder Lieder vor mich hergesagt. Manchmal konnte ich auch nicht mehr singen und habe nur gesagt, Herr, du bist mein Licht und mein Halt. Herr, dir vertraue ich. Irgendwelche Verse, Bibel, Worte, die mir gerade im Kopf rumschwirrten oder die ich gelesen hatte. Und das hat mir auch immer wieder Kraft gegeben. Ja, also am Ende jetzt im Nachhinein kann ich auch sagen, okay, es ist alles gut, ich habe jetzt eine tolle Stelle, ich habe dann bestanden, der Formfehler wurde nicht als solcher akzeptiert. Es ist alles gut geworden. Die Zeit war hart, aber im Nachhinein kann ich sagen, danke Herr. Es hat mich näher zu dir gebracht. Ich habe eine ganz neue Dimension von Gott gelernt, ja, einen neuen Weg irgendwie zu ihm gefunden, gelernt, dass die Sicherheiten hier auf der Welt eigentlich nichtig sind. Es ist irgendwie... Ja, ich mache meinen Job gerne, aber meine Identität liegt nicht in meinem Beruf und nicht im Geld oder Sonstiges. Und ich habe gelernt, neu ihm ganz zu vertrauen, wirklich zu sagen, ich weiß nicht, wie der nächste Schritt aussieht. Vielleicht falle ich in ein Loch, ich weiß es nicht, ja. Aber du wirst mich halten und du gehst mit. In dieser Zeit ist ein Lied entstanden, an dem ich euch jetzt auch teilhaben lassen will. Ja, ich möchte euch Mut machen. Sucht euch was Eigenes, Mofa fahren oder Lieder singen oder Sonstiges, was euch wirklich Gott näher bringt, egal in welcher Situation.
Wow, klasse. Vielen Dank, Paulina. Das ist genau der Punkt, dass Gott hat dir auch einen Weg gezeigt, wie du Zugang haben kannst und wie du das auch zum Ausdruck bringen kannst. Natürlich ist das eine spannende Suche, eine spannende Reise, auf der du bist, wie du das auch umsetzen kannst. Ja? Aber bleib da dran. Und ich möchte euch einen ganz wichtigen Gedanken hier noch mitgeben. Und das ist eigentlich der Schlüssel, den ich hier in diesem Vers gesehen habe, den wir uns eben angeschaut haben. Moment. Folie. Da hängt es jetzt gerade. Und zwar, lest nochmal Kapitel 2, Vers 2. Da hat Paulus gesagt, nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden unter viel Kampf. Mir ist in der Vorbereitung etwas deutlich aufgegangen, was mir bisher noch nie aufgegangen ist. Klar könnte man das so auflegen, so typisch paulinisch, ja, auslegen. Wir bekamen eins auf den Deckel, aber wir gingen einfach weiter im Glauben, in der Freimütigkeit. Und das macht es dann für uns wieder so unrealistisch. ja, Paulus, der ist immer weiter, ja, der hat immer eins drauf gekriegt und nochmal drauf und wir sind nicht von denen, die da weichen, ja, so nach dem Motto. Aber ihr findet in diesem Vers etwas ganz Interessantes. Und zwar heißt es dort, wir wurden freimütig in unserem Gott. Ich lese das so, nachdem wir eins auf den Deckel bekamen, haben wir erst mal den Rückzug angetreten in unserem Gott und dann bekamen wir neue Freimütigkeit. Das ist der springende Punkt. Harald hatte letzte Woche bei der Einsetzung ein was zitiert, das ist mir gerade hängen geblieben und da habe ich mich dann nochmal mit beschäftigt, und zwar David. Wir haben Paulus im Neuen Testament, David im Alten Testament. In 1. Samuel 30, Vers 4, da lesen wir, David hatte den Karren so richtig an die Wand gefahren und es war mit seinen Verschulden, dass sie in dieser Situation drin waren. Und alle, die bei ihm waren, hatten sich gegen ihn gerichtet. Sozusagen die ganzen Messer, die standen ihm entgegen. Die Leute hatten dermaßen eine Wut auf ihn gehabt. Und dann heißt es im Vers 4 und 6, da erhoben David und das Volk, das bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Jetzt sag mir mal, ob es was Schlimmeres gibt. Ja? Kann man noch mehr Leid zeigen? Also die waren wirklich am Ende. Und in Vers 6 heißt es dann, und David war in großer Bedrängnis, kann man sich vorstellen. Denn das ganze Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Seine eigenen Leute, das waren seine eigenen Kämpfer gewesen, die immer loyal hinter ihm standen. Und die haben gesagt, jetzt ist der Ofen aus, David. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Und dann passiert was Seltsames. Und das nenne ich Flucht nach vorne. Dann heißt es im Vers 6, das haben wir letzte Woche gehört vom Harald, Vers 6 im zweiten Teil, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Und das sind genau die gleichen Worte, die wir bei Paulus sehen. Wir wurden freimütig in unserem Gott. David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Das ist der springende Punkt. David hatte nicht viel Zeit gehabt. Überlegt euch das. Das Volk wollte ihn steinigen. Die hatten wahrscheinlich schon die Steine in der Hand gehabt. Er konnte jetzt nicht sagen, oh, jetzt machen wir erstmal eine Gebetsstunde. Ja, ich will jetzt erstmal beten. Lass uns mal gemeinsam das Vaterunser beten. Nein, da war keine Zeit für da. Er stärkte sich in Gott. Es war also ein Momentum, ein Mini-Moment, wo er seine Verbindung aufnahm. Und das ist entscheidend. Wer hat die meisten Psalmen geschrieben? David, oder? Warum haben wir die Psalmen in der Bibel? Dass wir sehen, Gebet kann zum Lebensstil werden. David hatte da keine Zeit gehabt zu sagen, oh, ich sollte eigentlich noch mal beten. Ja, wäre vielleicht auch nicht schlecht zu beten. Das wäre falsch gewesen, da jetzt irgendwie so was Komisches zu machen. Nein, er lebte ein Leben im Gebet. Er wusste, was es heißt, in Unzeiten Stoßgebete zu Gott zu schicken. Das heißt übrigens, unablässig zu beten. Unablässig zu beten heißt nicht, oh, ich muss jetzt immer nur beten. Ja, ich sitze morgen an meinem Schreibtisch bei Siemens und sorry, ich habe keine Zeit, ich bin am Beten. Ja, dafür wirst du nicht bezahlt. Okay, du wirst zum Schaffen bezahlt. Aber es ist tatsächlich möglich, dieses einzuüben, aber es ist Arbeit, einzuüben, zu sagen, Gott, du bist immer in mir, du bist immer bei mir. Ich kann meine Frau nicht mitnehmen zum Arbeitsplatz, meinen engsten Freund nicht mitnehmen, aber er ist immer bei mir. 30 Zentimeter, ja, er ist in mir drin. Ich kann immer Kontakt aufnehmen und das ist entscheidend. Deswegen mein Wunsch an euch, mein Appell an euch, an uns alle, dass wir auch 2014 zu so einem Jahr machen, wo wir das lernen. Darum haben wir diese Gebets- und Fastenwoche. Fasten, probier es doch einfach mal aus. Ich war ein absoluter Fastengegner. Ja, ich habe eine Bibelschulausbildung gemacht, da mussten wir eine Woche lang fasten. Das war die Fastenwoche, da gab es Punkte drauf, ja, da gab es Noten drauf. Und dann habe ich radikales Fasten gemacht, abends mal richtig reingehauen am Sonntagabend und dann am Montagmorgen Kohletabletten gefuttert ohne Ende, den Darm dann mal richtig durchgespült, ja, und dann ging es los. Und ich war so krank gewesen. Das war so schlimm. Und seitdem wollte ich nie mehr was von Fasten wissen. Das war ein gesetzliches, das war einfach kein richtiges Fasten. Und Jahre später habe ich mir den Impuls bin ich gefolgt und sagt Gott, vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie ich dir besser begegnen kann. Ich muss nicht mehr an Essen denken, ja, sondern ich nutze die Zeit. Ich kann einer normalen Arbeit nachgehen und anstatt mittags halt irgendwo hin in die Kantine zu gehen, ziehe ich mich zurück und nutze die Zeit. Und rede mal mit Gott. Vielleicht öffnet sich da ein neuer Impuls. Mir geht es einfach darum, lassen wir es doch mal zu, auch dieses Jahr, dass wir uns öffnen für neue Impulse. Und ich bin überzeugt davon, auch hier wieder, Gott hat seinen Heiligen Geist in dich reingelegt. Du bist nicht ich, ich bin nicht du. Du bist nicht Paulus, auch nicht David. Wir sind alles unterschiedliche Menschen. Aber das ist diese Individualität, die wir da mal hochschreiben können. Aber Gott hat in uns hinein den gleichen Geist gelegt. Und er hilft uns, dass wir Wege finden, mit ihm zu kommunizieren. Und es ist leider so, dass oftmals die negativen Dinge sind, die uns an den Rand bringen. Bei David, bei Paulus, bei mir damals am Mofa oder in der Mission oder wo auch immer. Es sind diese negativen Impulse oder negativen Momente können zum Guten dienen. Deswegen schreibt Paulus, dass letztendlich alles zum Guten dienen kann. Und gerade auch die negativen Dinge. Und das nehme ich auf als Impuls. Ja, vielleicht, mit Sicherheit gibt es Dinge, die dich bewegen, die dir schlaflose Nächte vielleicht auch machen, Gebete, die nie erhört wurden. Nimm das mit auf die Schiene drauf und sag Gott, ich möchte das lernen. Ich möchte, dass dieses Jahr ein Jahr wird, wo du mir begegnest. Das können ganz unterschiedliche Sachen. Vielleicht machst du Erfahrungen durch das Fasten. Ja? Vielleicht ist es etwas, dass du mal ein Lied aufschreibst. Kann ja auch sein. Ich meine, nicht jeder, lass es vielleicht noch mal prüfen. Die werden nicht alle so schön wie dieses Lied hier. Ja? Vielleicht ist es dann eher ein Gedicht oder ganz was anderes. Aber einfach lass es dir zeigen. Gott hat was vor. Gott hat was vor. Aber es ist Arbeit. Gott zeigt dir das, er gibt dir das. Und geh diesem Impuls nach. Ich gebe euch eine kleine Vorschau für nächste Woche. Nächste Woche werden wir, ihr merkt das schon, eigentlich hatte ich das vorgehabt, heute noch anzusprechen. Nächste Woche werden wir uns ein Modellgebet anschauen. Aber ich habe echt den Eindruck, ich hatte heute Morgen auf der Hinfahrt hierher, kamen mir so viele Impulse, dann habe ich gedacht, oh Mann, ey, das wird ellenlang, wenn ich das alles noch reinbringe. Und da die Zeit jetzt doch schon ein bisschen mehr fortgeschritten ist, habe ich mir gesagt, was für eine super Möglichkeit, mehr Zeit mit diesem Modellgebet zu verbringen. Wir haben die Thessalonicher als Modellgemeinde. Wir haben die erste Gemeinde als eine Gemeinde, die ein Gebet spricht. Vielleicht nimm dir dieses Gebet mal mit in die Gebets- und Fastenwoche mit rein. Mach damit mal stille Zeit. Wisst ihr, was das ist? Zeit, die ich mit Gott verbringe. Ich beginne meinen Tag mit Gott. Das soll ich jeden Tag machen. Und dann nimm dir dieses Gebet mal und schau dir mal dieses Gebet an, wie die Gemeinde betet. Dieses Gebet, da gebe ich euch gleich mal so eine kleine Vorschau, dieses Gebet hier in diesen paar Versen hier wiedergegeben, besteht aus, so habe ich es rausgefunden, aus 5 Punkten. Und damit man sich die leicht merken kann, beginnen die alle mit A. Mehr sage ich euch dazu nicht. Aber nur das mal zu lesen, wir haben in diesem Power-Gebet etwas drin, was uns helfen kann, eine neue Gebetsdynamik in unserem persönlichen Gebetsleben zu haben. Wir haben eine Anbetung drin, das Aussprechen von Gottes Verheißung, das Adressieren, was bedeuten soll, Moment, an wen sind denn diese Angriffe eigentlich gerichtet? Ist es wirklich gegen mich oder ist es vielleicht gegen Jesus? Wir haben Angriff ist die beste Verteidigung. Das ist ganz interessant. Die Gemeinde ist voll in der Defensive, aber wie sie in das Gebet reingehen. Und dann haben wir das Aufrüsten, habe ich es genannt. Ja? Wir haben nämlich am Schluss ist die Rede davon und die Städte erbebte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das ist so eine Geschichte, der Spur können wir nachgehen. Und geht dieser Spur mal nach, kommende Woche. Vielleicht lest ihr das auch im Hauskreis mal und betet darüber. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott unser Leben multiplizieren wird, revolutionieren wird. Wir hatten am Freitag Pastorentreffen gehabt. Wir haben uns mit vielen Pastoren getroffen zum Frühstücken und zum Beten. Und dann hat ein Pastor einen Impuls weitergegeben. Er hat gesagt, gerade in der heutigen Zeit, es gibt gerade so viele Dinge, die durch die Schulen gehen, viele besorgte Eltern, die auch hier sind, viele besorgte Pädagogen, die sich Gedanken machen, was da alles von Europa auf uns rüberschwappt, ja. Und es ist alles in Ordnung, wenn man dann halt auch was macht, wenn man sich da auch zu äußert, wenn man vielleicht sogar auf die Straße geht und Petitionen schreibt. Aber wisst ihr was, dieser Pastor sagte, das Einzige, das Wichtigste, was wir tun können, ist zu beten. Ist zu Gott zu schreien, dass er Dinge macht. Dass wir als Nation wieder erkennen, worum es eigentlich geht. Dass wir als Einzelne das erkennen. Als Eltern, dass wir nicht Panik kriegen, boah, ich kann doch mein Kind nicht auf die Schule schicken. Natürlich kannst du das, dass du deine Kinder Jesus weißt, ihm die hinbringst, den Kindern auch schon beibringst zu beten. Und wenn es nur das Ich bin klein Gebet ist, ja, so habe ich mich damals bekehrt. Und lass uns das tun, lass uns das gemeinsam machen. Und ich möchte einfach gar nicht weiter, ich möchte diesen Impuls mitgeben, das, was Paulina eben weitergegeben hat. Ich denke, es war praktisch genug für uns alle. Was wir bei Joseph Scriven gesehen, gehört haben. Holt euch nochmal ein altes Kirchenliederbuch raus und schaut euch diesen Text nochmal an welch ein Freund ist unser Jesus. Wir haben das bei Paulus gesehen, der trotz dieser ganzen Welle von Druck und Widerstand in Gott, seine Nähe zu Gott sucht. Wir haben das bei David gesehen. Du hast zig Gebete in der Bibel, Psalmen, wo du lesen kannst. Morgens dein Tag starten mit einem Psalm und dann bete das mit Gott und frag ihn, Gott, wie kann ich dir hier näher kommen? Wie kann ich das umsetzen? Lass uns aufstehen und beten. Herr, ich finde das so klasse, dass wir so kommen können, wie wir sind, dass wir diesen Zugang haben. Herr, wir sind nicht irgendwie, du bist kein Uhrmachergott, der uns mal aufgezogen hat, wie der Deismus das sagt und lässt uns da rumrattern in diesem Leben, bis wir irgendwann dann den Geist aufgeben, sondern du bist hier und wir können jetzt mit dir kommunizieren. Du bist hier durch deinen Heiligen Geist. Du bist in den Menschen, die eine persönliche Beziehung zu dir haben. Und ich bitte dich für diejenigen unter uns, die das noch nicht haben, dass sie erkennen, dass du in die Welt gekommen bist, um Menschen zu erretten, um Menschen freizusetzen, um Menschen zu erlösen. Und du stehst vor der Tür und klopfst an und sagst, Mensch, lass mich doch rein in dein Leben. Und du willst reinkommen, willst vergeben und du willst diese aktive Rolle spielen in unserem Leben, um uns zu führen, damit wir, wie wir das letzte Woche gehört haben, damit wir in den Werken wandeln können, die du zuvor bereitet hast, dass wir in ihn gehen. Und das ist so klasse zu wissen, Herr. Wir gehen in keine ungewisse Zukunft hinein. Wir sind nicht diejenigen, die alles schwarz malen, sondern wir dürfen in eine wunderbare Zukunft hineinschauen, eine Zukunft mit dir. Und wir dürfen wissen, dass du, der in uns ist, stärker ist als der in der Welt ist. Du bist der uns durchtragen wird, der uns helfen wird, der zu seinen Verheißungen steht. Und das ist so klasse. Jetzt, wo ich hier vorne stehe und rede und bete, das ist kein Selbstgespräch. Du bist hier, du hörst das, weil du in mir lebst, weil du in meinen Geschwistern lebst. Du siehst jedes einzelne Anliegen, was hier auch bewegt wird. Und möge dieses Anliegen einen motorischen Reproduktionsprozess auslösen, einen Motor, auf den wir, wo wir gar nicht anders können, als dich zu suchen, jeden Tag neu und zu erleben, wie du da bist, wie du uns durchträgst. Danke, Jesus. Du hast das gute Werk in uns angefangen, du wirst es auch vollenden. In Jesu Namen. Amen.